Care, dein Pflegepodcast von Thieme.
Von Kolleginnen und Kollegen, die lange in einem Bereich arbeiten, habe ich vor allem eins gelernt, nämlich Erfahrungswerte. Die kann man sich abschauen und dadurch lernt man unheimlich viel dazu. Zum Beispiel die Überwachung Post-OP. Da gibt es natürlich Vitalwerte, die regelmäßig kontrolliert werden müssen oder ähnliches. Aber manchmal hat man ja auch einfach nur ein Gefühl und das täuscht einen dann quasi nie.
Ich habe mit 34 Jahren eine Position als stellvertretender Pflegedienstleiter und mit 37 die eines Pflegedirektors an Krankenhäusern übernommen. Für damalige Verhältnisse war ich dafür sehr jung. Einmal abgesehen von der Frage, ob ich genug Talent und Vorerfahrung für diese Aufgaben mitgebracht habe, wurde ich nie den Eindruck los, dass mein Alter auch ein Grund für eine große Skepsis und in manchen Situationen offene Ablehnung war. Ich bin selbst bis heute nicht sicher, welche Faktoren gute Leitungskräfte ausmachen. Alter und Lebenserfahrung allein sollten es aber nicht sein.
Das waren Gabi und Thomas. Sie beide haben in der Krankenpflege schon in altersgemischten Teams gearbeitet. Ihre ersten Gedanken dazu fallen trotzdem ganz unterschiedlich aus. Aber warum ist das so? Wie funktionieren Generationen überhaupt? Und warum gibt es gerade im Arbeitsleben durch altersgemischte Teams immer wieder Konfliktpotenzial? Ich bin Katrin Hilkens aus der Thieme Pflegeredaktion.
Und ich bin Jenny Kunert, Fachgesundheits- und Krankenpflegerin in der Intensiv- und Anästhesiepflege und Pflegeinfluencerin. In der heutigen Folge Take Care spreche ich mit unserem Gast Rüdiger Maas. Dieser ist der Leiter des Instituts für Generationenforschung in Augsburg und er gibt uns einen kleinen Einblick in seine Forschungsarbeit. Zusammen sprechen wir darüber, wie man Generationen definiert, wie sich die verschiedenen Generationen voneinander unterscheiden, wie wir in der Pflege mit Generationskonflikten umgehen können und auch darüber, was wir trotz unterschiedlicher Generationszugehörigkeit voneinander lernen können. Ja, Rüdiger, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist und mit uns über dieses präsente Thema der Generationenkonflikte im Pflegeteam, aber auch gesellschaftlich sprichst. Und ich möchte direkt in das Thema reinstarten, denn wenn man aktuelle Debatten so verfolgt, ist das Thema Generation und Generationskonflikte ja immer wieder präsent, man ist immer wieder damit konfrontiert. Und wir alle haben auch bestimmt schon mal über die eigene oder die andere Generation nachgedacht und philosophiert, mit Sicherheit auch gemeckert und auch vielleicht von anderen gelernt. Du dagegen hast es direkt zu deinem Beruf gemacht und ich möchte eigentlich direkt wissen, wie wird man denn Generationenforscher?
Da wird es wahrscheinlich nicht diesen einen Weg geben. Mich hat das Thema fasziniert, weil ich die Jüngeren einfach nicht mehr verstanden habe und auch wissen wollte, was jetzt gerade passiert und ob es überhaupt Generationen gibt. Und habe mich da sehr stark damit beschäftigt und habe am Ende des Tages ein Team zusammengestellt aus Psychologen und Soziologen, weil wir vom Institut für Generationenforschung die Generationenforschung als Schnittstelle sehen zwischen Soziologie und Psychologie und erforschen quasi diese Phänomene.
Das ist tatsächlich echt spannend. Ich muss da auch nochmal nachhaken, weil dieser Begriff Generation, den finde ich schwer fassbar. Zum einen tue ich mich mit diesen verschiedenen Bezeichnungen echt schwer. Also ich kann mir nicht gut merken, wie die sich voneinander abgrenzen. Da würde ich mich total freuen, wenn du mich und unsere Hörenden noch mal kurz abholen könntest und uns die Generationen, über die wir aktuell sprechen, mal umreißen könntest. Mhm. Also welche Generationen gibt es, wer gehört wozu und wie lassen die sich vielleicht auch voneinander unterscheiden?
Also diese populärwissenschaftlichen Einteilungen Generation X, Y, Z, die sehen wir sehr kritisch, das gleich vorweg. Also so einfach ist es nicht, dass wir alle 15 Jahre in der Automatik eine Generation ausspucken können. Was ich ebenfalls sehr kritisch sehe, ist, wenn man Attribute einer ganzen Generation überstülpt. Also keine Ahnung, du bist Generation X, also bist du statusfixiert. So funktioniert das nicht. Du bist aber aufgewachsen in den 80ern. Das hat schon einen Unterschied, ob du in den Nullerjahren aufgewachsen bist, weil da einfach eine ganz andere Welt vorherrscht. Also wenn du heute in den Arbeitsmarkt eintrittst, dann hast du natürlich einen völlig anderen Arbeitsmarkt, wie der vor 20 Jahren war. Die größte Kohorte, die wir ja seit dem Zweiten Weltkrieg hatten, die sogenannten Babyboomer, die verlassen jetzt sehr stark den Arbeitsmarkt. Und die kleinste Jahrgangskohorte, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommt, erlebt dadurch ein ganz anderes Arbeitsmarkt. Und das ist eben ein sehr prägender Einfluss, weil so lernen jetzt die Arbeit kennen. Und genau diese Phänomene untersuchen wir. Und was uns sehr speziell daran interessiert ist, wird es ein Generationeneffekt oder bleibt es nur ein Perioden-, Kohorten- oder Alterseffekt? Das heißt, es gibt bestimmte Phänomene, die sind zeitgeistlich, dass wir zum Beispiel alle jetzt gern weniger arbeiten, dass wir alle über die Vier-Tage-Woche diskutieren, dass wir alle Nachhaltigkeit gut finden. Das hat weniger mit den Generationen zu tun, als dass es jetzt einfach der Zeitgeist ist. Dann gibt es bestimmte Dinge, die im Alter halt einfach wichtiger sind. Weggehen, Party machen ist halt im jungen Alter wichtiger als im älteren Alter. Das sind dann die sogenannten Alterseffekte. Und wir wollen wissen, ob es da dazwischen eben noch Effekte gibt, die dann einigermaßen biografisch stabil bleiben. Das heißt, die beim 20-Jährigen immer noch so sind wie beim 40, wenn der dann 40 ist oder 50. Und dann sprechen wir erst vom Generationeneffekt. Und das untersuchen wir.
Und wie genau definiert sich für dich persönlich die Generation?
Naja, wir schauen immer an, also wir können nicht in allen Facetten immer auf bestimmte Dinge zurückgreifen, jetzt zum Beispiel sagen, die Generation Z ist jetzt überall so, sondern die erlebt jetzt den Arbeitsmarkt so. In der digitalen Welt ist es ein bisschen anders, im Hobby ist es ein bisschen anders, wenn es jetzt um bestimmte andere Dinge geht, dann verschwimmen wieder diese Jahrgänge und dann müssen wir wieder einen anderen Ansatz sehen. Also wir können nicht diesen einen Jahrgang quasi über alle Facetten drüber stülpen. Da muss man so ein bisschen verabschieden. Wenn wir jetzt den Arbeitsmarkt anschauen, über den wir jetzt sprechen, dann können wir das schon klar machen, weil ab 1970 etwa sind die Geburtenraten so weit unten gewesen, dass die relativ stabil immer unten waren. Und da wissen wir jetzt alle, die eben davor geboren worden sind, wenn die jetzt den Arbeitsmarkt verlassen, dass es halt sehr, sehr viele sind. Und da können wir so Bruchlinien sehen. Dann sehen wir auch, dass sich das Elternverhalten sehr stark verändert hat und dass Eltern immer mehr jetzt auch in der Arbeit mit involviert sind. Das heißt, wir konnten jetzt in unseren Umfragen belegen, dass es fast keinen jungen Menschen gibt, der nicht in die Arbeitswelt eintritt, ohne die Eltern vorher zu fragen. Oder der nicht, wenn er kündigt, die Eltern fragt. Und das sind neue Phänomene und da müssen wir uns jetzt zusätzlich nochmal die Eltern anschauen. Also wie sind denn die Eltern aufgewachsen? Warum agieren die denn jetzt so? Was ist denn so? Warum sind die so fixiert auf ihr Kind? Und solche Dinge beobachten wir.
Gibt es konkrete Einflussfaktoren, die so eine ganze Generation prägen können, was sich dann quasi am Ende von anderen Generationen so ein bisschen abhebt?
Kriege ist sowas zum Beispiel, kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt Mitte oder Ende des Zweiten Weltkriegs auf die Welt kam oder davor und dann in der Kindheit und Jugend erlebt habe, dass es einfach nichts zum Essen gab, dass alles zerstört war, dann hat das schon einen Einfluss. Auch Corona-Pandemie könnte einen Einfluss gehabt haben, je nachdem wie alt ich war und wie ich es dann erlebt habe. Also wenn ich die Schule halt einfach erstmal digital erlebt habe, war das halt ein anderer Eintritt in die Schule. Die Wiedervereinigung, aber auch die Digitalisierung. Also heutige junge Menschen können sich ein Leben ohne Smartphone und Internet und Social Media überhaupt nicht mehr vorstellen. Da würde die Fantasie nicht ausreichen. Und jetzt sagen immer viele, ja, wir sind ja alle im Netz, wir sind ja alle am Handy, ja. Aber die Eltern hatten tatsächlich eine Kindheit ohne und können sich das noch vorstellen. Die können sich vorstellen, wie es ist, ein Wochenende ohne Smartphone. Diese Möglichkeit haben die Jüngeren nicht mehr, weil sie es nie erlebt haben.
Da hast du mir jetzt gerade eine super Vorlage geliefert für meine nächste Frage, denn meine Generation gehört ja zu den sogenannten Digital Natives. Ich bin in den 86 geboren und bin quasi in dieser Entwicklung der Technologie, des Internets, des Computers, des Handys groß geworden. Jetzt war das ja mit meiner Generation, dass wir dieses Wissen uns Learning by Doing quasi angeeignet haben. Und die Generation vorher, also X und Babyboomer, tun sich damit ja zum Teil schwer. Ich sehe es in meiner eigenen Familie, bei meinen Eltern, da ist das tatsächlich nicht immer einfach, bestimmte Sachverhalte einfach zu klären. Da wird sich irgendwie sehr schwer getan. Da würde mich mal interessieren, wie es für dich möglich erscheint, den Generationen den Zugang zur modernen Kommunikation zu eröffnen oder ob das vielleicht gar nicht so sinnvoll ist.
Doch bei Eltern finde ich es sinnvoller als bei jüngeren Menschen. Das gleich mal vorweg. Tatsächlich nutzen die Boomer, die Babyboomer und auch die Generation davor viel zu wenig diese Medien. Für die wäre es aber am geeignetsten. Also man kann sich vorstellen, ich bin jetzt 80 Jahre alt, brauche bestimmte Themen, Lebensmittel und so weiter und könnte jetzt relativ einfach über mein Smartphone so einen Lieferservice bedienen. Oder ich könnte Kontakt halten mit meinen Enkeln über das Tablet, indem ich und so weiter diese Dinge anschaue. Das ist tatsächlich für ältere Menschen oder für Menschen, die sich in gewisser Weise in irgendeiner Form schwerer tun, sehr, sehr praktisch und vorteilhaft. Für jüngere Menschen überhaupt nicht. Weil die ja dadurch die in ihrer Entwicklungsphase alles erstmal digital erleben. Der Unterschied zwischen jetzt deiner Kohorte und die Nachgängerkohorte ist, dass du noch eine Kindheit hattest, die analog war und du wahrscheinlich in der Jugend erst mit der Digitalisierung so richtig konfrontiert worden bist mit dem Smartphone. Das heißt also, du bist wahrscheinlich in Facebook gegangen, um da Leute zu treffen, die du von früher kanntest, die du aus der Schule kanntest, aus der Ausbildung und so weiter. Und hast dadurch immer noch so ein Konzept von, auf der anderen Seite sind auch physische Menschen, denen ich irgendwas mitteilen muss. Deswegen kommunizierst du gegebenenfalls ein Stück anders, wie die jetzige Kohorte, die ja nie eine andere Welt kannte und denen auch mittlerweile völlig egal ist, ob das ein Bot ist oder ein physischer Mensch, weil die gar nicht den Drang haben, diesen Menschen auch irgendwann mal live wirklich zu sehen, sondern einfach nur bestimmte Themen in den Äther zu werfen und zu schauen, was mal rauskommt oder bestimmte Themen sich einfach nur entertainen zu lassen. Denen ist zum Beispiel am Ende egal, ob das ein künstlicher Influencer ist oder ein echter Influencer und so weiter. Und das sind völlig andere Themen, weil die mit einem ganz anderen Alter in einer ganz anderen Lebenswirklichkeit groß geworden sind, obwohl die ja auch die digitalen Dinge nutzen. Und wir sehen das ganz oft, dass auch Menschen aus deiner Kohorte die Apps oder Social Media wieder anders bedient wie die Generation Z. Das ist ein sehr spannendes Phänomen. Aber wir sehen, dass es da einfach komplett Unterschiedlichkeiten gibt. Und wenn wir jetzt sagen, die Eltern nutzen das nicht, das könnten die ganz Jungen sagen, ja, aber die Y nutzen es auch nicht so wie wir.
Die älteren Generationen, 70 plus, die tun sich ja wirklich teilweise mit dem Smartphone schon sehr schwer. Wen siehst du da in der Pflicht, die älteren Generationen ja in Verbindung mit technologischen Fortschritten zu bringen, den Weg zu ebnen und da auch den Zugang zu finden?
Das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir haben immer noch den freien Willen. Also ich kann niemanden da zwingen, da mitzumachen. Mittlerweile sind die Apps und so weiter so intuitiv aufgebaut, da muss ich kein Tech-Freak sein, um einen Knopf zu drücken oder zu wischen. Das kann jeder. Da sehe ich erstmal jeden selber in der Pflicht. Wir müssen aber auch schauen, wenn wir jetzt alles ins Smartphone verlegen, wie dass ich jetzt nur noch mein Zugticket über das Smartphone nutzen kann, bestimmte Themen nur noch über das Smartphone, dann exkludiere ich natürlich all diejenigen, die das nicht machen. Und da sehe ich jetzt erstmal tatsächlich, wenn ich sowas einführe, dann die es einführen, in der Pflicht zu sagen, okay, da muss ich, wenn ich die Älteren nicht dahin bewegen kann, dann brauche ich auf jeden Fall noch Konzepte für die. Sonst haben wir da hier so ein Ungleichgewicht. Auf solche Themen müsste man achten, aber es passiert ja auch alles in einer enormen Geschwindigkeit. Ich glaube mal, vor 2-3 Jahren kennt niemand ChatGPT, wir haben uns mit KI noch gar nicht so intensiv beschäftigt. 3 Jahre später nutzt jeder Student ChatGPT, jeder Schüler. Und da sehen wir, wie schnell das geht. Und wenn ich jetzt 60, 70 oder 80 Jahre alt bin, dann bin ich schon mit einer Geschwindigkeit konfrontiert, die ich 80 Jahre so nie erlebt habe, die ja schon junge Menschen überfordern. Da müssen wir natürlich auch Konzepte entwickeln. Also das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, um dort diese Leute nicht noch schneller zu exkludieren.
Dann finde ich den Umgang mit psychischer Gesundheit ja auch noch ganz, ganz wichtig. Das ist ja gerade auch in meinem beruflichen Kontext ein Thema, was immer wieder aufploppt. Und das ist gefühlt auch ein Thema, das die jetzigen Generationen, also primär Y und Z, offener angehen als die Generationen davor. Also das ist natürlich das, was ich jetzt nicht faktisch belegen kann, was sich für mich aber so anfühlt. Da meine ich insbesondere die Weitergabe von intergenerationellen Traumata. Das ist ja sicherlich ein Thema, was du auch wahnsinnig oft vor dir hast. Und ist das in deinen Augen eine gute Entwicklung, dass die jetzigen Generationen eher bemüht sind, ihre Traumata aufzuarbeiten, während die älteren Generationen das eher so ein bisschen verschleppt haben?
Erstmal ja und dann doch nein. Also ich finde, wir kommen von einem Extrem ins andere Extrem. Also was die Älteren sich nicht getraut haben wahrzuhaben, also auch alle psychosomatischen Themen und so weiter, wird jetzt bei den Jüngeren an vielen Stellen auch gewissermaßen überinterpretiert, gar aggraviert. Ich bin zum Beispiel vorsichtig zu sagen, ob die psychischen Störungen tatsächlich so extrem zunehmen oder ob die Wahrnehmung von psychotherapeutischen Angeboten zugenommen hat. So, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und dazwischen wird wohl die Wahrheit liegen. Also wir sehen einen Anstieg, dass immer mehr Psychotherapie in Anspruch genommen wird. Aber ob das zwangsläufig dann auch bedeutet, dass wir auch eine Zunahme an psychischen Störungen haben, die tatsächlich auch dann therapiebedürftig sind, das würde ich nochmal genauer untersucht haben wollen, um das jetzt mal hier vorsichtig auszudrücken. Aber das, was die Älteren gemacht haben, war natürlich nicht sehr, da einfach bestimmte Symptome halt einfach verschleppt und dann im Alter tatsächlich dann diesen Leidensdruck zu haben. Das ist das, was Jüngere natürlich mitbekommen. Aber wenn ich noch nie gearbeitet habe und jetzt 18 bin und jetzt schon Angst habe vor Burnout und Co., dann sollte uns das auch aufhorchen lassen.
Jetzt ist ja auch ein großes Thema der demografische Wandel, ne? Sowohl im Gesundheitskontext als auch generell gesellschaftlich betrachtet. Ein Aspekt davon betrifft mich und meine KollegInnen aus der Pflege, gerade im langzeitstationären Bereich und in der ambulanten Versorgung immer wieder. Und zwar ist es das Thema Altersarmut und Alterseinsamkeit. Und da würde ich von dir gerne wissen, ob das ein Generationsproblem ist, dass wir unsere in Anführungszeichen alten Menschen gesellschaftlich eher als Belastung empfinden, denn als Ressource?
Ja, also es ist insgesamt zur Entwicklung von modernen Staaten. Das haben wir in ganz vielen Ländern der Erde. Das ist so eine Folge, während zum Beispiel in anderen Kulturkreisen ja die älteren Menschen ja immer noch die sind, die das Sagen haben. Die sagen, wo es eben lang geht und dadurch immer noch im Mittelpunkt sind, ist es bei uns eher wie so eine Ballasterscheinung. Das ist tatsächlich so ein Thema. Da haben wir ein gesellschaftliches Thema. Wir haben extrem wenig 3-Generationen-Häuser, wo sowas auch gelebt wird. Sondern tatsächlich eher über diese Belastungsthematik und eher so dieser Fokus der Eltern auf ihre Kinder und das war's so an der Stelle und die eigenen Eltern sind ein Stück außen vor. Wir haben aber auch so eine Kohorte, wie also jetzt in dem Fall wäre das tatsächlich so ein bisschen zutreffend für die Eltern der Generation X, die ja, deren Kinder jetzt aus dem Haus sind, die sich jetzt wieder um die Eltern kümmern, die in der Arbeitswelt ihr Leben lang gehört haben, du musst Rücksicht nehmen auf die Älteren, und jetzt müssen sie jeden Tag hören, du musst Rücksicht nehmen auf die Jüngeren, weil wir zu wenig haben. Die sind auch so ein bisschen in so einer Sandwich-Position. Da kommt eben relativ viel zusammen. Was ich noch erwähnen muss, mit dem soziodemografischen Wandel, dass man das jetzt immer so oft sagt, wir haben jetzt 2024, wir wissen das seit 1970.
Ja.
Also 54 Jahre, und jetzt wird das erst uns bewusst, zeigt halt auch, wie visionär wir an bestimmte Themen rangehen.
Absolut, das sieht man ja auch gerade am Beispiel vom Gesundheitssystem. Ich meine, auch da ist
oder Rente.
Oder Rente, sicher. Genau, es war lange, lange absehbar. Ne? Die Fakten waren eigentlich allen bekannt. Man hat nur nicht drüber gesprochen. Das ist zumindest mein Eindruck. Es wurde eben nicht so publik gemacht, sodass die Leute nicht so drüber nachdenken. Ich kann mich an Gespräche von vor 10 Jahren, 13 Jahren mit KollegInnen erinnern. Die waren genauso. Wir wussten genau, was auf uns zusteuert, wenn die Rentenwelle kommt, sage ich mal, und wenn die Leute gehen und dass sich das peu à peu entwickelt. Aber es wollte irgendwie keiner hören.
Erst wenn es wehtut, bewegen wir uns, ja.
So sieht's nämlich aus, genau. Da schließt sich meine nächste Frage eigentlich ganz gut an. Und zwar scheinen ja Generationskonflikte irgendwie auch so ein bisschen in der menschlichen Natur zu liegen. Und da würde mich interessieren, ob es diese Konflikte schon immer gab, also auch in den ganzen Generationen vorher, oder ob die sich über die Jahrzehnte verändert haben.
Die haben sich ein Stück verändert, aber tatsächlich gehören sie zum Menschsein dazu. Es ist nämlich viel normaler, dass ein älterer Mensch einen Jüngeren nicht versteht wie umgekehrt. Und wir machen heute genau das Umgekehrte. Wir versuchen, die Jüngeren zu verstehen. Wir haben jetzt so einen Podcast, wo es um die Jüngeren geht.
Ja.
Eigentlich ist es völlig normal, dass jetzt ein 60-Jähriger einen 15-Jährigen nicht versteht. Und das muss auch so sein. Das war Jahrtausende so. Da gibt's ganz viele Dokumentationen von Platon über Aristoteles, Sokrates. Die haben ja alle über die Jugend geschimpft und dennoch die Jugend ausgebildet. Und heute machen wir das nicht mehr. Heute versuchen wir, die Jungen zu verstehen, versuchen zu sehen oder zu schauen, wie die sind. Und ärgern uns, dass wir es nicht richtig verstehen. Das hat aber mehr mit uns zu tun als mit den Jüngeren.
Es ist ja die aktuelle Gesprächslage von vielen Klischees, Stereotypen, Pauschalisierung befeuert. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber so nehme ich das zumindest wahr. Und ich würde gern wissen, welche Gefahren du in diesem Schubladendenken siehst.
Also ja, es ist eine schwierige Sache. Also wir sehen tatsächlich, dass die wenigsten Überstunden jetzt bei der Generation Z sind. Wir sehen einen enormen Anstieg an kurzfristigen Krankheitswahrnehmungen der Jüngeren. All das sehen wir. Das ist so, dass das befeuert natürlich dann das, wo die Eltern sagen, ja, also da habe ich halt noch mal die Stunde mehr gemacht. Die sehen dazu aus ihrer Sicht das zu recht kritisch, während die Jüngeren sagen, ja, bei mir stehen halt auch einfach nur diese, ich werde auch nur für diese 40 Stunden bezahlt. Auch das ist fair enough. Und dazwischen müssen wir halt irgendwie schauen, wie wir aufeinander zugehen. Wenn ich aber jetzt mit einem Ruf komme, dass ich aus einer Kohorte komme, die eh sehr faul sei und nicht viel arbeitet, dann habe ich fast keine Chance, da rauszukommen. Weil wenn ich dann doch übermäßig fleißig bin, sodass es dann sehr auffällig ist, dann würde man mich sofort als Ausnahme deklarieren. Also das ist ein schwieriges Thema, was uns auch nicht weiterbringt, weil wir das ganz oft gemessen haben. Und man muss jetzt fairerweise sagen, dass wir uns gesamtgesellschaftlich ein bisschen mehr zur Generation Z bewegt haben. Das heißt, wir sind alle ein bisschen bequemer geworden als noch vor 10 und 20 Jahren. Weil wenn man jetzt diese 4-Tage-Woche mal andiskutiert, das ist ja keine Erfindung der Generation Z, sondern damit kommen ja jetzt die Älteren um die Ecke. Aber wenn die Jüngeren jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, wo sowas diskutiert wird, dann ist sowas möglich, dann ist sowas visibel, dann gibt es das als Option und dann ist es auch etwas, was ich gegebenenfalls einfordern kann. Wenn ich es auch dann gewähre, kann ich im Nachgang nicht sagen, die sind aber alle faul, weil die arbeiten ja nur 4 Tage.
Aber sind diese Entwicklungen denn nicht inspiriert von den Jüngeren? Also quasi von diesen Forderungen nach eben einer besseren Work-Life-Balance? Also klar, entwickelt werden sie durch die Älteren, okay, das ist richtig, aber der Grundgedanke kommt doch, also gefühlt zumindest, von den Jüngeren, oder?
Ja, ja, jetzt überlegen mal, du hast ein Unternehmen, für mich ist ein Krankenhaus mit 300-400 Angestellten und da kommt jetzt ein 16-jährige Auszubildende, die sagt, ich möchte nur 4 Tage arbeiten und das ganze Krankenhaus sagt, jawohl, jetzt bieten wir dir 4 Tage an. Was hat denn früher die Unternehmer interessiert, was die Jungen wollen? So, wir bieten dir einen Arbeitsplatz an, du kannst kommen und wenn es dir nicht gefällt, dann nehmen wir jemand anders. Wir müssen einfach sehen, wir kriegen die nicht, aber ich brauche auch niemanden, der jetzt nur wegen der Freizeit kommt. Auch das wird im Team nicht gut ankommen. Dann lasse ich lieber die Stelle in irgendeiner Form unbesetzt. Das muss man tatsächlich auch mal so knallhart sagen, weil dann kommen dann mit der Zeit auch wieder Leute, die dann vielleicht die Arbeit mehr im Mittelpunkt nehmen. Wenn ich jetzt ins Vorstellungsgespräch komme, und man spricht permanent nur über die Peripherie der Arbeit, also sprich, wie viel Freizeit ich bekomme, wie viel Urlaub, was mir alles zusteht und nicht über den Inhalt, dann kriege ich im Zweifel dann halt auch jemanden, der sich halt mehr über die Peripherie identifiziert als über den Inhalt der Arbeit. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt sind wir jetzt im Pflegebereich, da wir gar nicht so viel Pflegepersonal haben, da wir auch für Fachkräfte aus dem Ausland gar nicht so interessant sind, weil wir ja fast nichts anerkennen, wenn da jetzt keine Ahnung, Pflegekraft aus Afghanistan kommt, da kennen wir den Abschluss ja gar nicht an, dann ist auch Deutsch jetzt nicht unbedingt die einfachste Sprache, dann ist auch unsere Integration nicht weltweit als sehr gut bekannt. Ja. Das heißt also, wir sind relativ uninteressant für Fachkräfte. Das heißt, wir haben erstmal auf absehbarer Zeit gar nicht so viele Leute, um da irgendwas aufzufüllen. Da können wir noch so viel zahlen. Aber was ich raus will, ist, dass viele Einrichtungen sich das nicht leisten können, mit einer 4-Tage-Woche anzubieten. Aber eine IT- oder Marketingfirma kann das sehr wohl.
Ja.
Und dadurch werden diese Berufe ja noch uninteressanter. Und deswegen finde ich, sollten wir da ein bisschen vorsichtiger mit solchen neuen Konzepten umgehen und sollten immer schauen, welche Auswirkungen kann das denn insgesamt haben. Die sie es leisten können, könnten sie es vielleicht auch leisten ohne diese 4-Tage-Woche. Aber wenn ich es eben habe, dann sehe ich halt meine ehemaligen Klassenkameraden, dass die halt schon am Donnerstag ihren letzten Arbeitstag haben und dann das lange Wochenende und ich muss da noch arbeiten und vielleicht sogar noch am Wochenende oder in der Nacht. Dann wird das halt einfach unattraktiver. Und ich weiß nicht, ob das so dienlich ist.
Wobei ja 4-Tage-Woche nicht unbedingt heißt, dass die Woche nur von Montag bis Donnerstag geht. Das kann ja auch, gerade wenn man den Schichtdienst im Krankenhaus angeht, ne, dann kann das ja auch von Freitag bis Montag oder Dienstag gehen. Man kann das ja verschieden.
Vielleicht aber, was die wenigsten berücksichtigen, wir haben das nämlich auch untersucht, etwa 30% der Generation Z würde dann in der Zeit einen Zweitjob nehmen, um sich den Luxus zu leisten.
Ja.
Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Die meisten haben ja dann gar nicht frei, sondern machen dann einfach einen Zweitjob oder machen schwarz irgendwas oder. Ich glaube, da denken auch viele gar nicht dran.
Ja, da ist wieder das Problem, dass die Lebensbedingungen momentan so teuer sind, ne? Dass man sich das Leben eben auch leisten können muss. Du hast vorhin was Wichtiges gesagt, und zwar zur Fachkräfteakquirierung. An dem Punkt würde ich ganz gerne noch einen Gedanken auffassen, und zwar, der mir immer wieder kommt, man muss auch einfach, darf nicht vergessen, dass es wichtig ist, die Leute zu halten, die da sind, die man schon hat, dass man denen quasi dieselbe Wertschätzung entgegenbringt, wie denen, die man dazu holen möchte. Also das ist, glaube ich, das, was ganz viele Unternehmen auch momentan vergessen, dass man einfach auch den Anreiz setzen muss, zu sagen, hey, ich biete dir das und das und das an, damit du hier bleibst, damit du dich weiter wertgeschätzt fühlst und nicht das Gefühl hast, dass wir diejenigen, die wir neu suchen, besser vergüten und besser in Empfang nehmen als dich, der schon seit 10 Jahren hier bei uns ist.
Aber das findet ja statt.
Zu wenig tatsächlich. Also in der Praxis sehe ich das nicht oft genug.
Ja, genau. Nee, das meine ich ja. Und dann ergibt sich ein Sozialneid. Da kann man jetzt müßig streiten. Ich kann dann immer sagen, ich sage immer den Eltern, ja gut, weil du jetzt einen schlechten Start hattest, muss jetzt die ganze Welt für immer einen schlechten Start haben. Ist ja auch nicht die Lösung.
Ja, richtig.
Aber wenn ich jetzt den Jüngeren tatsächlich mehr biete als den Älteren und dann sage, ja, ihr kriegt das jetzt auch, ihr Älteren, dann denken die, ja, aber das hatte ich ja 20 Jahre nicht. Das ist ja auch eine Form von Unfairness. Und da muss ich extrem aufpassen. Und das ist auch für Jüngere dann gar nicht so toll, wenn die in ein Team kommen und dann jeden Tag mitbekommen, dass die Hälfte halt einfach neidisch oder missgünstig oder was auch immer ist. Vielleicht auch einfach, weil sie das Gefühl haben, nicht fair behandelt zu werden. Das sehe ich absolut genauso. Mhm. Also diese Konzepte müssen dann für alle gelten. Ich würde die aber auch immer gerne mit den Älteren dann vorher absprechen, ob die das auch für sinnig sehen, um da ranzukommen. Aber ich würde jetzt auch nicht zu sehr da den Älteren auch immer wieder unter die Nase reiben, ja, wir kriegen ja sonst niemanden, weil ich dann das Gefühl habe, ja, wieso bin ich dann eigentlich noch da?
So. Wir sind ja jetzt schon super drin in diesem Thema der Altersdurchmischung auf Arbeit und im gesellschaftlichen Kontext. Im Pflegeberuf beispielsweise ist ja die Teamarbeit das Nonplusultra, ne? Wie auch in der restlichen Arbeitswelt sicherlich. Aber in diesem Schichtsystem ist das nochmal was anderes. Und da ist ja auch alles altersgemischt. Und ich würde von dir gerne wissen, warum die Zusammenarbeit zwischen Alt und Jung immer wieder solches Konfliktpotenzial bietet.
Naja, weil da tatsächlich ein unterschiedlicher ein Ansatz ist. Also mit diesem pünktlich Feierabend oder Work-Life-Separation nennen wir das, wo die Jüngeren schon kommen, dann mit dieser extremen Wahrnehmung über bestimmte Punkte der Überbelastung. Und man darf nicht vergessen, die Jüngeren sind so stark digital bespielt worden, dass denen auch viele Handlungskonzepte in der analogen Welt fehlen. Das ist nicht so einfach für die, einfach aus der Umgebung etwas abzuschauen. Das haben die so nie gelernt, weil alles im Digitalen stattfindet. Und da wundern sich dann die Älteren, wenn sie denen etwas zeigen, was sie denen plötzlich erklären müssen. Und natürlich aus der Logik der Älteren interpretiert man da einfach rein, ja, der ist einfach zu faul, der stellt sich jetzt mit Absicht blöd an, damit bestimmte Dinge nicht ich selber machen muss und so weiter. Und die Jüngeren haben in ihrer Welt, wenn es in der analogen Welt nicht funktioniert hat, haben die Eltern immer sehr stark eingegriffen und geholfen. Und dadurch wurde die Umwelt als übermächtig wahrgenommen, wenn ich es alleine machen musste, weil es einfach ganz wenige Räume gab, wo das so stattfand, weil die Eltern geholfen haben oder das Internet. Ich will sagen, es werden Nachwuchskräfte kommen, die sagen, das kann ich nicht, das hat mir nie jemand gezeigt. Und das würde jetzt, wundert wahrscheinlich die Eltern, weil die sagen, ja, das hat mir auch damals keiner gezeigt, ich habe es einfach abgeschaut. Hm. Und dieses etwas abschauen und dann selber machen, das hatten die halt, das war ganz normal für die, weil die so aufgewachsen sind und die Jüngeren sind eben nicht so aufgewachsen. Und da sehe ich, dass es clashen kann. Da bräuchte man dann Brücken, um die einzubringen. Man müsste die Leiterspannen kleiner machen. Man müsste sich für Führung mehr Zeit nehmen, um das halt ein Stück zu kompensieren. Die lernen unglaublich schnell, aber ich muss sie auf einer anderen Ebene abholen und das muss mir bewusst sein. Hm.
Welche Rolle spielt eigentlich in diesem Teamkonstrukt, in dieser Generation, ja, in diesem generationsübergreifenden Arbeiten der Wunsch nach Wertschätzung oder nach gegenseitiger Wertschätzung?
Der ist enorm, aber der ist von beiden Seiten enorm. Wenn das die Jüngeren halt schneller verbalisieren oder dann halt gehen oder mit ihren Eltern darüber sprechen, ist es bei den Eltern eher sowas, die können das nicht richtig verbalisieren, das fällt ihnen schwer, weil es vielleicht auch schambesetzter ist, zu sagen, ich bin hier 20 Jahre und keiner kümmert sich um mich. Das bespreche ich dann mit der Kollegin hinterm Rücken, aber ich spreche es nicht so offen oder direkt an, wie es eigentlich sein müsste. Und da sind die Jüngeren ein bisschen direkter, was dann aber auch bei den Eltern aufstoßen kann und sagen, ja, du bist erst hier, ich bin schon seit 20 Jahren und habe noch nie ein Dankeschön gehört und so weiter. Und da muss man halt sehr sensibel sein und man muss da irgendwie alle Generationen ein Stück mitnehmen und den Eltern auch sagen, wir sind auf die Jüngeren so stark angewiesen, weil sonst kann das Team halt nicht bestehen und wir müssen die Jüngeren integrieren, um die nächste Generation wieder zu verstehen und so weiter. Da muss man eben alle mitnehmen und das funktioniert halt besser in kleineren Gruppen, mit mehr Absprache, mit mehr Team-Meetings. Aber leider ist genau das Gegenteil momentan der Fall, weil wir nicht so viel Personal haben, kann man es oft gar nicht anders machen und dann ist alles halt einfach so, ja, so checklistenartig wird alles zurzeit so abgehandelt. Deswegen.
Ja, so ist das, genau. Jetzt haben wir ja vorhin schon über die Generation Z gesprochen und auch darüber, dass die im Arbeitsleben jetzt nicht unbedingt den besten Ruf hat und auch relativ oft aneckt mit ihren quasi Bedürfnissen. Ich würde aber gern den Blickwinkel mal verändern und zwar den positiven Blick auf die Generation mal werfen wollen. Wie können die verschiedenen Generationen voneinander profitieren und lernen? Und was kann die Z-Generation vielleicht auch von den älteren Generationen lernen und die Älteren von der Generation Z?
Im Idealfall lernen immer die Jüngeren von den Älteren, das gleich mal vorweg. Also die Idee immer, dass wir von den Jüngeren lernen, weil die halt so technisch affin sind, dann muss ich sagen, sorry, aber das kann sich jeder auch selber aneignen. Mhm. Also Tinder wischen oder Instagram liken, also das ist kein Hexenwerk. Da kommt ja keine digital intelligente Kohorte, sondern eine digital intuitive Kohorte. Das ist ein Riesenunterschied. Die nutzen halt einfach die digitalen, aber die hinterfragen die ja nicht. Und all das, was die können, könnten wir auch. Und es ist aber auch okay, dass wir manches einfach blöd finden. Also ich muss jetzt nicht mit 50 da einen TikTok-Tanz machen, um da irgendwie Follower zu generieren. Ja, das sind Jugendträume und ich finde, da haben wir auch nichts verloren. Ist jetzt meine Meinung. Aber auf dem in der Arbeitswelt kommt ganz oft mir diese Frage, was können wir eigentlich von den Jüngeren lernen? Und da denke ich mir immer, jetzt gehe ich in eine Ausbildung und jetzt sagt man, oder im Studium, fragt mich der Professor, ja, was kann ich jetzt von euch lernen? Da käme ich mir total blöd vor als Student. Und wir sagen, nee, ich bin ja hier, um was von dir zu lernen. Und genauso geht es jungen Leuten in der Arbeitswelt. Die gehen doch dahin, um da was von den Älteren zu lernen. Und sobald wir das eben ändern, ändern wir auch die Perspektive, wir ändern die Hierarchie, wir ändern die Rolle. Und dann dürfen wir uns auch gleichzeitig nicht wundern, dass die uns halt nicht mehr ernst nehmen. Wir können von jedem Menschen was lernen. Jede Perspektive ist wichtig. Wir müssen aber immer schauen, wenn es um Thema Vorbild geht, um Führung, um Rollenthematiken, das müssen wir uns halt ein Stück mehr bemühen, damit wir da halt wieder die Jüngeren begeistern können. Aber einfach, mir kommt es so vor, als wenn da die Eltern einfach zu bequem sind. Ja, jetzt möchte ich von den Jungen unbedingt lernen, wie Work-Life-Balance funktioniert. Jetzt möchte ich lernen, wie man TikTok-Tanz macht. Was gibt es denn tatsächlich wirklich, was wir dann von Jüngeren tatsächlich wirklich lernen sollten und müssten, was wir uns nicht selber wirklich auch aneignen könnten. Wir haben ja eigentlich die Lebenserfahrung. Wir wissen ja, was in der Arbeit wie ist. Also was man machen könnte, ist, wenn ich jetzt 50 bin und da kommt jemand mit einem neuen Ausbildungskonzept, der halt einfach neues Know-how mitbringt, dass ich sage, du, das hatte ich nicht in der Ausbildung, was ist denn gerade da der Standard, gib mir das mal wieder. Das würde ich super finden. Aber wenn es um solche Erfahrungsthemen bezogenen Dinge geht, da würde ich dann schon nochmal genauer hinschauen, wer was von wem lernt.
Für mich stellt sich das schon gefühlt auch ein bisschen anders dar, dass es schon Aspekte gibt, die Alten von den Jungen lernen können und nicht nur die Jungen von den Alten.
Dann müssen wir vielleicht das Modalverb austauschen. Jeder kann von jedem lernen, aber das finde ich so generisch, dass es schon einfach albern ist, darüber zu diskutieren. Also ich kann von jedem Menschen lernen, aber im Arbeitskontext ist es so, da komme ich jetzt als 20-Jähriger oder als junger Arzt oder als junge Pflegekraft in den Arbeitsmarkt Und dann ist da mein Vorgesetzter und sagt, ja, was kann ich jetzt von dir alles lernen? Dann hebe ich jetzt die Person auf ein Podest, wo die Person dann später vielleicht von mir weniger sich auch sagen lässt. Wenn ich da aber jemanden hätte, jetzt im Idealfall, und so beschreiben das auch die Jüngeren, der mich gleich begeistert, der mich mitreißt, wo ich sage, wow, das ist so eine Art Role Model, wie toll ist das denn? Wir gehen immer davon aus, die bringen neue Konzepte mit, die wir auch für uns sofort nutzen und umsetzen können. Aber das sind alles Konzepte, die wir uns selber aneignen sollten, um die Jungen zu verstehen. Wenn es darum geht, die Jungen zu verstehen, sollten wir uns ein Stück, ja, klar, gern mit dem sprechen, aber uns auch selber damit beschäftigen, um da auch wieder so ein Stück so ein Vorbild zu sein. So ein Stück von, da fühlen sich die Jüngeren halt auch einfach auch aufgehoben. Deswegen warne ich da so ein Stück davor.
Wobei sich mir da die Frage stellt, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich bin jetzt die ältere Person und da kommt jemand frisch in den Beruf. Also es läuft ja, muss man sagen, in der Praxis nicht so, dass ich denjenigen frage, Mensch, ne, zeig mir mal, was du brauchst, was du kannst, was ich von dir lernen kann. So läuft es ja eigentlich nicht, sondern man guckt sich den jüngeren Menschen an, man schaut, wie der sich verhält, wie der mit dem Umfeld agiert, wie der sich einbringt, wie der sich integriert und lernt quasi, ohne jetzt direkt nachzufragen, sondern eher so durch den Umgang miteinander, durch die Herangehensweise, durch die verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, also zumindest in meinem Beruf ist es schon so, dass man da durchaus voneinander noch Dinge lernen kann, weil die natürlich auch Ausbildungsinhalt ganz anders haben, als wir den hatten oder ich den hatte in dem Fall.
Ja, aber das könnte ich ja dann altersunabhängig machen. Da kommt jemand von Bayern aus Hamburg, hat eine andere Ausbildung. Da kommt jemand aus Afghanistan, hat eine andere Ausbildung. Völlig egal, von welchem Alter das ist. Da kommt jemand, der war am anderen, die haben es einfach insgesamt anders gehabt.
Ja.
Wir können immer voneinander lernen, wenn der eine einen Vorteil hat. Das hat aber jetzt nichts mit Generationen zu tun. Und um da einfach mal einen neuen Gedanken einzuwerfen und zu sagen, es gibt schon vieles, was die Jüngeren machen, was wir uns auch selber aneignen könnten, um da dann halt auch wieder so eine Art Vorbildfunktion wahrzunehmen.
Hast du denn selber schon mal in einem Team gearbeitet, das altersdurchmischt war? Und ist diese Altersdurchmischung für dich eher ein Gewinn oder eher eine Herausforderung?
Bei uns im Institut, wir haben alle Generationen. Wir haben auch sehr viele der jungen Generation. Für uns ist es ein Gewinn, weil wir auch sehr kreativ sein müssen in unserer Forschung. Je heterogener das Team, desto eben kreativer ist der Output. Je homogener das Team, desto harmonischer kann es sein, weil natürlich jeder seine Persönlichkeit mit einbringt und die Konflikte erhöhen sich halt, je heterogener das Team ist. Und da ist halt dann Führung mehr gefordert. Also je heterogener, desto mehr muss auch Führung stattfinden. Moderation, desto klarer müssen die Ziele sein, desto klarer muss sich auch die Ziele übersetzen. Also etwa 61% der Generation Z hat eine völlig andere Vorstellung von der Arbeit, wie sie dann vorfinden, weil man eben im Vorstellungsgespräch und Co. hat es einfach anders vermittelt. Man darf nicht vergessen, dass all diese Incentives, die es jetzt gibt, die gab es ja früher nicht, die kamen ja peu und peu dazu. Die erleben die aber auf einmal. Und dadurch habe ich von der Warte her schon eine ganz andere Position oder eine ganz andere Erwartungshaltung wie die Älteren, die denken, jetzt habe ich denen schon 10 Möglichkeiten gegeben, was wir alles so machen, was die anderen nicht machen. Und für den scheint es so selbstverständlich zu sein, ja, weil er es auf einmal bekommen hat. Und all diese Dinge muss man halt eben berücksichtigen. Und die kann eben in heterogenen Teams stärker, und deswegen brauche ich eine höhere Moderation und eine bessere Führungskraft. Und dann kann das auch funktionieren, ja.
Das setzt aber natürlich auch voraus, dass die Führungsebene sozusagen auch eine wahnsinnig gute Ausbildung hat und das moderieren kann.
Genau, moderieren kann. Also die braucht auf jeden Fall Zeit. Auch da sind die Leiterspanne, darf dann auch nicht zu groß sein, also weil halt dann jede weitere Person eine weitere Persönlichkeit reinbringt. Und wenn ich dann auch noch Teilzeitkräfte habe, wird es noch schwerer, weil ich die ja nie auf einmal bekomme. Dann wird dann Gruppenmeetings werden halt dann schwieriger und so. Das vergisst man dann oft, weil die reden dann von einer halben Person. Nee, diese Halbtageskraft ist ja eigentlich viel mehr Koordinationsaufwand. Oder Menschen, die jetzt zum Beispiel nur Dienstagvormittag können und so, das macht das alles kompliziert. Das muss ich halt wissen. Und ich brauche aber auch eine Person als Führungskraft, die Lust hat. Die Lust, alt und jung zusammenzubringen. Die Lust hat, sich auf die Jungen einzulassen und dennoch die Alten nicht vergisst. So einen bräuchte ich, weil ich kann das intellektuell alles vermitteln, aber wenn auf der anderen Seite das nicht verinnerlicht wird, dann wird es auch nicht gelebt und dann wird es auch nicht als authentisch oder gut wahrgenommen und dann ist die auch keine souveräne Führungskraft, sondern eher so wieder bei diesen Checklisten. Und das sehe ich eigentlich viel mehr, dass wir immer mehr so Checklisten-Chefs haben. Und wenn ich das immer begleite oder hospitiere, dann sind mir zwei Dinge, die mir sehr stark auffallen bei Führungskräften in Deutschland. Das ist so ein deutsches Phänomen, das ich nicht gut finde. Das erste ist, dass Führungskräfte in Deutschland nicht gut zuhören können. Die versuchen auch sofort Lösungen und Antworten zu geben, obwohl das die Mitarbeiter selber könnten. Also da würde ich halt mir wünschen, dass die Mitarbeiter mehr einfordern. Also und sagen, ja, wie würdest du das machen? Wie wäre denn dein Einsatz zum Beispiel? Die sind immer relativ schnell in der Antwort und tun sich sehr schwer zuzuhören. Und das zweite, Kritik. Es wird nie klar Kritik geäußert. Also es wird dann immer irgendwie so wachsweich oder so halbgut oder irgendwie. Und das wäre, glaube ich, besser, wenn mal alle Lernkritik so klar zu äußern, dass ich es auch vor der Gruppe könnte. Es soll nicht persönlich, sondern um die Sache gehen, damit mal Themen offen angesprochen und offen bearbeitet werden. Und da können wir alle ein Stück, wenn wir wissen, wo wir dran sind, uns einfach ein bisschen mehr dran orientieren. Aber wenn das eben nicht stattfindet und Kritik halt nie klar geäußert wird, dann haben wir ein Thema. Also die zwei Punkte, würde ich sagen, die sind sehr auffällig.
Meinst du denn, dass man das schaffen kann, allen Generationen ja gerecht zu werden, oder ist es eher was Utopisches?
Ja, jetzt haben wir es immer in der Gerechtigkeitsdebatte. Es muss ja jeder für sich das Gefühl haben, fair behandelt zu werden. Ich glaube, das ist wichtiger als eine objektive Gerechtigkeit, weil die kriegen wir gar nicht hin. Also wenn ich jedem gleich viel zahle, dann haben wir schon ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Weil die eine sagt, ich arbeite länger, ich bin besser und so weiter. Deswegen, ich brauche das Gefühl, fair behandelt zu werden. Und deswegen sehe ich das auch bei den anderen so.
Ich habe mal noch eine ganz generelle Frage. Und zwar, gibt es grundsätzlich eine Generation, die unsere heutige Arbeitswelt besonders prägt?
Na, vor allem die Älteren, die jetzt den Arbeitsmarkt verlassen. Viele Konzepte sind ja noch von denen. Die haben ja quasi mehr oder weniger alles so mit groß aufgebaut. Die besetzen auch, die Generation X und Babyboomer, wenn man so benennen darf, die besetzen ja auch die meisten Führungspositionen. Und dadurch sind die noch sehr prägend für alles. Die Jüngeren prägen ja den Arbeitsmarkt jetzt nur, weil sie so wenig sind. Aber nicht mit ihren neuen oder tollen Konzepten, sondern weil sie so wenig sind und wir die unbedingt brauchen und wir uns deswegen so ein bisschen bewegen. Das ist schade, dass das jetzt erst so passiert, aber das ist so ein Thema. Was ich gut finde an der Stelle, dass die Jüngeren auch Führungskräfte challengen. Das heißt, dass die sagen, wenn Führung halt nicht stattfindet, gehe ich woanders hin. Und das finde ich sehr gut, weil wir dann das erste Mal halt einfach mehr auf Führung achten. Das haben wir früher nicht so gemacht. Da wurde halt dann einfach die Person, die übrig war, halt dann die Chefin oder der Chef oder die es halt, ne? Also es war nicht unbedingt, dass wir da so drauf geachtet haben, dass da immer so ein Top-Führungskraft war. Aber das müssen wir jetzt machen. Das geht heute nicht mehr anders und das finde ich eine sehr gute Entwicklung. Und das ist auch gut, dass das die Jüngeren einfordern.
Ja. Wir nähern uns so ganz, ganz langsam dem Ende von dieser Folge. Zwei Fragen habe ich noch. Und meine erste wäre, ob du einen richtig typischen Konflikt aus der Arbeitswelt für uns hast und wie einen Lösungsansatz für diesen Konflikt im Generationswechsel oder in der Generationenfrage aussehen könnte.
Den typisch nicht, weil alle Menschen unterschiedlich sind. Aber was wir immer mitbekommen, dass die Menschen mit etwas konfrontiert werden, was vorher undenkbar war. Also wir hatten zum Beispiel einen jungen Menschen, der kam und wollte am dritten Tag Praktikant, der wollte den Computer, den Standrechner in seinem Rucksack einpacken, weil er am nächsten Tag Homeoffice machen wollte, weil er dachte, jeder Mensch kann jederzeit immer Homeoffice machen. Als Beispiel, das war so seine Idee. Sowas war früher undenkbar. Mhm. Also das heißt, wir alle werden dadurch, dass die halt auch so extrem bespielt worden sind mit Intensivelternschaft, mit sehr stark auch im Netz, sehr auch teilweise weltfremd und auf der anderen Seite haben wir Top-Leute. 15-20% schätzen wir, sind extrem intrinsisch motiviert, haben richtig Lust, was zu bewegen und dadurch wird die Spanne so breit und es wird so ein Heterogenität, die dann plötzlich da ist, die für uns ja erstmal, ich dachte, die sind alle am Handy. Nee, die sind tatsächlich extrem breit und damit werden wir mit immer mehr Extremen auch konfrontiert. Und die lassen uns immer sehr stark wundern. Und diese Extreme werden visibel, weil wir das auch zulassen, weil wir einfach so wenig Arbeitskräfte haben. Das heißt also, ich habe halt dann nur noch 6 Bewerber, also kümmere ich mich auch um diesen 6 und die sind jetzt visibel. Während früher, wenn die da sich 100 Leute beworben haben, alle mit 7 Rechtschreibfehler, falschen Lebenslauf, sind ja sofort aussortiert worden, die waren nicht mehr in meinem Kopf. Aber diese wenigen sind jetzt halt sehr sichtbar. Und wenn ich jetzt noch die dann zum Vorstellungsgespräch einlade oder weil ich niemand anders kriege, die dann auch noch denen eine Chance gebe, dann nehme ich deren Persönlichkeit halt intensiver wahr, als es vorher der Fall war. Und deswegen werden wir immer mehr Extreme sehen. Wir müssen aber tatsächlich davon ausgehen, dass diese Extrempersonen tatsächlich Ausnahmen sind und dass diese Ausnahmen jetzt eben die Regel werden und dass die aber eben nicht für die ganze Kohorte sprechen, sondern erstmal nur für die Bespielung von der Person.
Dann hätte ich gerne, Rüdiger, von dir zum Abschluss noch einen möglichst einfachen Tipp für unsere Zuhörenden, den wir alle, jetzt unabhängig davon, welcher Generation wir angehören, vielleicht anwenden können, wenn wir im Arbeitskontext, im privaten Kontext, wie auch immer, mit einem Generationenkonflikt konfrontiert werden.
Also am besten wäre sowas tatsächlich wie so Reverse Mentoring. Man hört sich einfach mal das an, was die Person jetzt, nimm mal an, da ist jetzt ein jüngerer Mensch, oder benennen wir es halt einfach Generation Z und jemand der Generation X, dass ich mir einfach mal anhöre, wie der Generation Zettler die Arbeitswoche so wahrgenommen hat. Und jetzt ist wichtig, jetzt höre ich mir das an ohne Wertung. Weil das ist ja erstmal seine Perspektive oder ihre Perspektive. Die höre ich mir jetzt einfach mal an und dann bitte ich jetzt die Person, die mir das erzählt hat, einfach mal, jetzt erzähle ich einfach mal, wie ich die wahrgenommen habe. Und ich gehe vielleicht gar nicht so sehr auf das ein, was die Person mir gesagt hat, sondern einfach auf meine Wahrnehmung, das muss man halt können. Und sag, okay, jetzt müssen wir uns halt irgendwo finden, weil meine Perspektive hat ja auch eine Daseinsberechtigung und deine. Wir müssen uns halt irgendwo in der Mitte einigen. Aber es ist unglaublich spannend, wie vor allem eben Jüngere manchmal die Welt so sehen. Das ist unglaublich spannend. Und da sind wir vielleicht bei dem, was du vorhin meintest mit der Perspektive. Das ist aber gar nicht so sehr jetzt, dass ich Arbeitsthemen lerne, sondern einfach nur die Wahrnehmung, wie bestimmte Dinge wahrgenommen werden kann. Und das kann spannend sein und da kann man sich gut aufeinander bewegen und da kann man dann auch ein ganz gutes Bonding, eine ganz gute Beziehung aufbauen. Einfach nur durchs Zuhören und wertfrei damit umgehen.
Hm. Ja, wow. Rüdiger, du hast mir wahnsinnig viele Impulse in dieser Folge gegeben. Ich kann gut nachvollziehen, was dich an dieser Generationenfrage, an der Forschung in diesem Bereich so interessiert und warum das so antreibt. Da gibt's wirklich viele Aspekte, wenn man da näher eintaucht, die dann immer spannender werden und die man hinterfragt. Vielen Dank für deinen Input. Das war wirklich, wirklich lehrreich und auch sehr informativ. Und ich hoffe sehr, dass unsere Zuhörenden auch viel mitnehmen konnten, nochmal in sich gehen können, vielleicht auch zukünftig in bestimmten Konflikten sich ja anders behaupten, anders agieren, anders zuhören können, als sie es vielleicht bis jetzt getan haben. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Fragen.
Redaktionsrecap und Frage der Woche.
Hallo Jenny.
Hallo.
Ich muss mich direkt mal kurz aufregen. Ich komme aus der unlieblichen Generation Z und mich macht dieses ganze Generation Z-Bashing immer so ein bisschen sauer, weil ich so viele nette Menschen auch in meiner Pflegeausbildung kennengelernt habe aus dieser Generation, die so into waren, die so richtig begeistert von der Arbeit waren. Und ich finde es irgendwie total schade, wenn man dann irgendwie mal blöde Situationen oder einen Generationenkonflikt erlebt hat. Ich habe von meinen Eltern immer den Spruch dann gehört, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und den Spruch fand ich immer so blöd, weil ich finde, es geht einfach nur um Wertschätzung und um Verstandenwerden. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, verstehst du die Generation Z oder wie versuchst du sie zu verstehen?
Also ich sag mal so, ich verstehe sie schon, denke ich, in vielen Punkten. Also ich bin ehrlich gesagt auch über die Veränderung, die jetzt zwischen den Generationen stattgefunden hat, froh, weil ich glaube, dass also aus meiner Perspektive, die ja nicht wissenschaftlich jetzt fundiert ist, dass wir uns viele Probleme in den letzten Generationen erschaffen haben, sage ich mal, die wir erstmal lösen müssen und die ein gesünderes Mindset, die neuen Generationen jetzt mitbringen, die hat dieses Mindset schon und lebt auch danach. Und natürlich mag es sein, dass der eine oder andere das vielleicht zu brachial versucht umzusetzen und auf alles zu übertragen. Also das ist mit Sicherheit, muss das immer ausgewogen sein, ne? Man darf nicht irgendwie den einen über den anderen stellen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die neuen Generationen, also jüngeren Generationen viel für Potenzial mitbringen, um ihr Leben auch einfach gesünder zu stellen. Weil ich sehe ja, dass dieses Mindset, ich stelle die Arbeit über alles und verausgabe mich da. Gerade im Pflegekontext sehe ich ja, wohin das führen kann. Das macht krank auf lange Sicht. Und dass dieses Umdenken, das haben die älteren Generationen nicht gehabt. Das sehe ich ja an meinen älteren Kollegen in vielen Aspekten, ja. Natürlich kann man nicht auf alle übertragen. Der eine oder andere adaptiert das schon und sieht für sich, okay, das hat mir jetzt hier diese volle Power hat mir die letzten Jahre nicht gut getan. Ich muss mich mehr rausnehmen. Ich muss gucken, dass ich da eine Balance schaffe. Aber viele tun das eben auch nicht und wundern sich dann, dass sie ausgebrannt in diesem Job weiterarbeiten und dann irgendwie nur noch frustriert sind. Und deswegen glaube ich, dass wir schon auch aus meiner Perspektive von dieser neuen Einstellung ein bisschen was lernen können.
Das glaube ich auch. Der Rüdiger hat ja auch darüber gesprochen, dass viele junge Leute sich mehr mit der Peripherie als mit der Arbeit beschäftigen. Also, dass sie in Vorstellungsgespräche gehen und erstmal fragen, wie viel Urlaub habe ich, welche Benefits stehen mir zu. Findest du das schlimm, wenn man sich auch auf diese Peripherie konzentriert, anstatt nur voll auf die Arbeit?
Ich sag mal so, er hat ja auch gesagt, dass die Dinge ausgewogen sein müssen. Und das glaube ich auch. Also wenn du natürlich jemanden hast, der ins Unternehmen kommt, ich bleibe jetzt einfach mal bei der Pflege, der ins Krankenhaus kommt und den nur interessiert, was er an Benefits mitnehmen kann, dann ist das schon ein Problem, finde ich. Weil dann die eigentliche Berufsausübung, auch der Berufsstolz, auch das, wofür ich als Pflegekraft stehe, irgendwie nicht den Stellenwert hat, den es haben sollte. Aber natürlich ist es schon wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass ich auch was wert bin, dass ich auch was einfordern kann, dass ich mir bewusst sein muss, dass meine Fachexpertise was Besonderes ist, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und dass ich eben auch dafür einstehen kann, dass ich Bedürfnisse habe und die gesehen bekommen möchte. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass wir aber eben nicht vergessen dürfen, dass wir uns primär in der Pflege für einen Beruf entschieden haben, der am Menschen ist und der gebraucht wird und der auch elementar in der Gesellschaft ist. Und das muss sich die Waage halten, finde ich. Also es kann nicht nur sein, dass wir den Blick auf die Peripherie haben. Wir müssen auch inhaltlich bei unserem Beruf bleiben. Und denn das, also man läuft ja sonst Gefahr. Und das sehe ich halt auch ab und an mal, dass man eben für die Freizeit arbeitet. Und das ist im Grunde ja auch gesund. Aber dann kommen wir berufstechnisch nicht weiter. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß total, was du meinst. Mich würde das auch mal interessieren, liebe Zuhörenden, wie seht ihr das denn eigentlich? Lebt ihr, um zu arbeiten? Arbeitet ihr, um zu leben? Oder findet ihr den ganzen Spruch irgendwie blöd und habt da ein ganz anderes Motto?
Ja.
Jenny, ich habe noch eine ganz andere Frage an dich. Du bist ja auch selber unterwegs bei Instagram und Blogs über deinen Alltag. Gerade auch viel, was die Pflege angeht. Wie kommt das denn eigentlich so bei deinen KollegInnen an und gibt es da einen Unterschied zwischen älteren und jüngeren KollegInnen?
Also ich bin, glaube ich, in der komfortablen Position, dass ich bis jetzt wenig Gegenwind erfahren habe, also wenig Kritik. Das mag aber vielleicht auch daran liegen, dass ich mich schon bemühe, meine Beiträge eher professioneller zu gestalten, also inhaltlich was anzubieten und das nicht auf diese humoristische, lustige, vielleicht auch grenzwertige Art und Weise zu machen, wie manch anderer das macht. Also es gibt eben auch, also in meiner Wahrnehmung gibt es zwar Beispiele, die sind gut und es gibt Beispiele, die sind schlecht und manche bewegen sich in so einer Grauzone dazwischen, wo es immer so ein bisschen grenzwertig ist und ich versuche mich eigentlich in der grünen Zone, sage ich mal, zu bewegen, wo ich mir sicher sein kann, dass das, was ich mache, okay ist, dass das keine nicht aneckt, keine Grenzen irgendwie verletzt und irgendwie fein ist so für den Großteil, auch im Sinne der Profession und das ist vielleicht der Punkt, warum ich da eben nicht so viel Kritik kriege. Außer, und das muss man auch ganz klar sagen, zu Pandemiezeiten, da war ja gefühlt alles falsch, was man gesagt hat und geschrieben hat. Insofern da, das war eine Zeit, die war wirklich nicht schön, auch in den sozialen Medien nicht schön. Aber grundsätzlich, das Feedback ist eigentlich positiv. Man merkt aber schon den Unterschied zwischen älteren und jüngeren Generationen. Also wenn ich jetzt mal auf die Stationen gehe und ich würde jetzt einfach fragen, Mensch Leute, ich würde jetzt hier gerne natürlich im Sinne des Patientenschutzes, aber einfach mal ein bisschen die stationäre Arbeit zeigen, euch ne, die Leute draußen mal ein bisschen mitnehmen wollen. Wer hat denn Bock drauf, vielleicht für wen wäre es okay, mit dem Bild zu sein? So, da kann man sich dann schon relativ schnell angucken, wie viele Leute es nicht sein wollen und da eigentlich lieber von außen zuschauen wollen, aber eben nicht mit drin sein wollen. Und es sind dann tatsächlich doch eher noch die Jüngeren, die dann sagen, ja, hey, probieren wir aus, habe ich Bock drauf, lass uns das probieren.
Und ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Jüngeren mit der ganzen Technologie groß geworden sind. Die kennen Instagram, die wissen, wie das funktioniert. Ich glaube, für viele Ältere ist es vielleicht noch so ein bisschen ein großes Fragezeichen, was da eigentlich so passiert auf diesen Plattformen. Aber ich finde es schön, dass du wenig Gegenwind bekommst und dass du so positive Erfahrungen damit machst. Vielleicht ermutigst du ja noch viele andere damit, dass sie auch über ihre Berufe, über das, was sie beschäftigt, sprechen.
Wobei man, finde ich, tatsächlich das Gefühl hat, dass dieses Thema Pflege momentan nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es bräuchte in vielen Bereichen, ne? Gerade im gesellschaftlichen Kontext. Also insofern jeder, der Lust hat, Leute sozusagen in seinem Arbeitsalltag irgendwie teilhaben zu lassen. Und wenn es eben nur in der Theorie ist, das muss ja nicht das Film auf Station sein, das möchte ja bitteschön auch Grenzen haben und abgesprochen sein, das muss man auch ganz klar sagen, hat ja auch einfach einen ethischen Aspekt. Ja, ich kann es nur ermutigen, die Menschen sozusagen, die Pflegekräfte, dass die sozusagen ihre Familien, ihre Follower, wen auch immer sozusagen mit der Thematik in Berührung bringen und einfach zeigen, dass Pflege eigentlich ein Beruf ist, der wirklich viel, viel anzubieten hat und der wirklich große Facetten hat. Und ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht so richtig, was Pflege ist und brauchen diesen Input aus dem Internen sozusagen.
Das glaube ich auch. Ihr merkt schon, wir sind total Pflege-Ultras, wir lieben den Pflegeberuf. Und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, euch hat die Folge weitergeholfen. Euch konnte die Folge vielleicht bei einem kleinen Konflikt auf Station helfen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr bald wieder einschaltet.
Auf jeden Fall. Bis bald, ihr Lieben.
Disclaimer. Sprachnachrichten, die im Intro des Podcasts zu hören sind, werden uns von Pflegenden als eigene Sprachnachricht oder als Text, der redaktionell nachgesprochen wird, zur Verfügung gestellt. Take Care ist eine Produktion vom Georg Thieme Verlag. Redaktion Katrin Hilkens. Moderation Jenny Kunert. Produktion Daniel Dünchem. Cover Heike Guterlein.